Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf das Wort Gottes hören aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Wir machen also weiter in unserer Reihe durch das erste Buch Mose und werden uns heute die Verse 1 bis 13 von Kapitel 3 anhören. Wir lesen das Wort des lebendigen Gottes. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Der Mensch antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, was ist das Schlimmste, was jemals passiert ist? Manche würden darauf antworten: Der Zweite Weltkrieg mit seinen ca. 65 Millionen Toten. Andere würden sagen, der millionenfache Massenmord an den Juden durch die Nazis. Andere würden vielleicht wieder auf die anderen Gewaltherrscher des 20. Jahrhunderts verweisen und deren Verbrechen aufzählen, Stalin, Mao oder Pol Pot. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass es irgendwann fast weltweit normal wurde, unerwünschte Kinder im Mutterleib zu töten. Das alles ist zweifelsohne tragisch. Aber das alles ist nicht das Schlimmste, was jemals passiert ist. Es ist nicht das Schlimmste, was jemals in dieser Weltgeschichte passiert ist. Und es ist deswegen nicht das Schlimmste, weil das alles, was ich gerade aufgezählt habe, die Folge von dem schlimmsten Ereignis überhaupt ist. Alle bösen, schlimmen und schrecklichen Dinge, die in dieser Welt passiert sind, die zurzeit in dieser Welt passieren oder noch passieren werden, sie sind alle Folge von etwas, und zwar von dem Ereignis, was wir hier gerade gelesen haben. Da unterhalten sich die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, mit einer Schlange. Sie beißen von einer Frucht ab und plötzlich ist alles anders. Alles. Hätte man damals die Gelegenheit gehabt, so zuzuschauen, zum Beispiel so in einem Baum zu sitzen und da so runter zu gucken auf dieses Setting, Eva unterhält sich mit der Schlange, dann hätte man vermutlich nicht wirklich gesagt, da passiert irgendwas Ernstes oder Schlimmes. Man hätte sich vielleicht gewundert, warum Schlangen plötzlich reden können, aber sonst hätte man vermutlich gedacht, naja, ganz normaler Tag im Garten Eden. Aber dieses Ereignis, das ist der Grund, oder die Wurzel für alles Böse, für alles Schlimme, für alles Traurige, was seitdem in dieser Welt passiert ist. Ich möchte ja an dieser Stelle mal kurz eine Frage stellen. Überleg dir doch mal, was du jetzt gerade, heute, in deinem Leben gerne alles anders hättest. Ja, also welche Leiden, Krankheiten, körperlichen Schmerzen, Sorgen, Probleme, Konflikte du gerade gerne loswärst. Alle diese Dinge, die in deinem Leben los sind, die gibt es wegen dieser einen Begebenheit. Durch dieses eine Ereignis kam die Sünde in diese Welt, mit der Sünde die Trennung von Gott und mit der Trennung von Gott alle anderen Probleme. Und dieser Startpunkt des gesamten Dramas rund um die Welt, in der wir leben, mit diesem Drama wollen wir uns heute beschäftigen. Und wie wir schon gesehen haben, eigentlich beginnt diese Geschichte ganz harmlos. Ja, da gibt es Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, und es gibt eine sprechende Schlange. Aber das Problem ist, die sprechende Schlange ist niemand anderes als der Teufel oder der Satan selbst. Das steht hier zwar nicht ausdrücklich, wird aber im Zusammenhang der Bibel mehr als deutlich. Ja, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 20, Vers 2 wird der Teufel als die alte Schlange bezeichnet. Wer ist das eigentlich, der Teufel oder der Satan? Im Grunde berichtet uns die Bibel gar nicht besonders viel über ihn. Sehr wichtig ist, er ist nicht schon immer Gottes Gegenspieler. Es gibt Weltanschauungen, die sagen, es gibt schon immer zwei Götter, den guten Gott und den bösen Gott, und die beiden kämpfen eben gegeneinander und dann je nachdem, wer sich gerade durchsetzt, so läuft es mit dieser Welt. Aber das biblische Weltbild ist anders. Der Teufel ist nicht schon immer da. Er ist auch kein Gott. Wie alles außerhalb Gottes ist er Geschöpf. Und wir wissen, dass er einst einer der höchsten Engel war. Er diente Gott in der unsichtbaren Welt, aber dann hat er mit ungefähr einem Drittel der Dämonen gegen Gott rebelliert. Und seitdem ist er, obwohl er Geschöpf ist, Gottes mächtiger Gegenspieler. Und da ergeben sich natürlich einige Fragen. Zum Beispiel, was bringt jemanden in einer Welt, in einer Wirklichkeit, in der es nur Gutes gibt, dazu böse zu werden? Woher kommt das Böse, was überhaupt den Satan dazu gebracht hat, zu rebellieren? Man könnte auch fragen, wie schafft es eigentlich der Teufel, aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt in Gestalt einer Schlange zu kommen? Man könnte auch fragen, wie schaffte es jetzt, der Teufel als Schlange in den Garten Eden, also dieses besondere Heiligtum Gottes, zu kommen? Das sind alles Fragen, die Menschen brennend interessieren. Aber die Bibel gibt uns keine Antwort darauf, weder hier in diesem Abschnitt noch später. In diesem Abschnitt geht es auch nicht darum, wie das Böse überhaupt in diese Wirklichkeit kam. Es geht auch nicht um die Rebellion des Teufels gegen Gott, sondern all das wird vorausgesetzt. All das ist schon passiert. Sondern worum es geht, ist die Frage, wie die Sünde in diese Welt gelangte. Wir können auch anders sagen, in diese Welt, über die wir Menschen als Minikönige eingesetzt sind. Und das ist mein Thema für heute Morgen, wie die Sünde in die Welt kam. Und ich habe wie meistens drei Punkte. Und wir wollen uns anschauen, erstens, wie der Teufel uns zur Sünde führt. Zweitens, wie wir uns dann auf die Sünde einlassen. Und drittens, die Folge davon, wie unsere Sünde alles kaputt macht. Thema, wie die Sünde in die Welt kam. Erstens, wie der Teufel uns zur Sünde führt. Dann, wie wir uns auf die Sünde einlassen. Und dann drittens, wie die Sünde alles kaputt macht. Wenn wir jetzt in diese Geschichte einsteigen, dann reisen wir einerseits tausende von Jahren in die Vergangenheit. Ganz an den Anfang der Weltgeschichte, in den Garten Eden. Aber schon hier am Anfang ist es wichtig zu verstehen, dass nicht nur Gott der Schöpfer immer noch derselbe ist wie damals am Anfang, sondern auch der Teufel ist immer noch derselbe und auch die Sünde ist immer noch dieselbe Sünde mit den gleichen verheerenden Auswirkungen wie damals. Fangen wir an mit dem Teufel. Erstens, wie der Teufel uns zur Sünde verführt. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass der Teufel sich tarnt. Er kommt nicht in dein Leben und flüstert dir ins Ohr: Hallo, ich bin der Teufel und ich hätte jetzt mal gerne, dass du sündigst. Das wäre schön, dann wären wir nämlich gewarnt. Aber der Teufel ist viel geschickter. Der Teufel tarnt sich. Kapitel 3, Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Ja, in diesem Fall tarnt sich der Teufel als Schlange. Wir wissen nicht genau, warum als Schlange. Manche Ausleger vermuten, weil das Wort für Schlange und für Glitzern miteinander verwandt ist, dass vielleicht das so eine glitzernde Schlange war und der Teufel wollte, dass Eva auf ihn aufmerksam wird, aber wir wissen das nicht. Für Eva bedeutet das nur, sie dachte sich erstmal gar nicht viel dabei. Ja, vermutlich sah sie täglich irgendwelche Schlangen im Garten. Schlangen waren ja ganz normale Tiere, über die eben die Menschen den Auftrag hatten zu herrschen. Aber diese Schlange war besonders. Im Unterschied zu allen anderen Tieren konnte diese Schlange reden. Und das heißt hier, sie war listiger als die anderen Tiere. Ja, das Wort, was hier mit listig übersetzt ist, das bedeutet im Original, dass man sehr, sehr schlau ist. Aber nicht eben nur schlau unbedingt im positiven Sinne, sondern ebenso im listigen Sinne. Das ist ziemlich gut übersetzt. Vielleicht könnte man auch übersetzen mit clever oder raffiniert. Also so sehr schlau, aber nicht unbedingt, um damit was Gutes anzurichten. Auf jeden Fall kommt der Teufel hier so, dass Eva sich erstmal gar nichts Böses bei denkt. Aber es geht weiter. Die Schlange hat ja jetzt Evas Aufmerksamkeit. Und sie sagt, zweite Hälfte Vers 1, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Dieser Satz ist ja gleichzeitig eine Frage und eine verwunderte Aussage. Sag mal, Eva, so unter uns. Das hat euer Gott gesagt? Keine Frucht dürft ihr essen? Das ist schon krass. Und der Teufel zeigt jetzt, wie clever er ist. Mit diesem einen Satz bewirkt er zwei Dinge. Zum einen verdreht er Gottes Wort. Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Er hatte sogar gesagt, ihr dürft von ihnen nach Belieben essen, Kapitel 2, Vers 16. Nur eben von dem einen einzigen Baum nicht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Teufel dreht es um, er sät Zweifel an der Wahrheit von Gottes Wort. Aber er sät nicht nur Zweifel, indem er Gottes Wort verdreht, mit dem gleichen Satz hinterfragt er auch Gottes Charakter. Eva, so einen Gott habt ihr? Der euch nichts erlaubt, der euch hier so lauter Bäume in den Garten stellt mit den besten Früchten und dann sagt, ihr dürft nicht davon essen? Ein Gott, der euch Sachen vorenthält, auf die ihr doch so richtig Lust habt. Ein Gott, der einem einfach keinen Spaß gönnt. So einen Gott habt ihr. Er sät Zweifel, aber das Interessante ist, bei Eva kommt er damit erstmal nicht so richtig durch. Ja, sie sagt ihm dann, doch klar dürfen wir von allen Bäumen essen, außer von dem einen. Und sie fügt hinzu, dessen Früchte dürfen wir noch nicht einmal berühren, sonst sterben wir nämlich. Ich denke, mit diesem ersten Satz war es noch nicht mal das Ziel des Teufels, Eva zu überzeugen. Aber wie wir sehen werden, er hatte es geschafft, einen ersten Zweifel in ihrem Herzen zu säen. Und daran knüpft der Teufel ganz geschickt an. Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und wieder geht der Teufel mit diesem Satz zwei Wege. Erstens fängt er jetzt an, knallhart zu lügen. Ja, seine erste Lüge war noch so eine halbe Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, hätte man ja einfach sagen können, nein, hat er nicht, dann hat der Teufel ja auch in Anführungszeichen nichts falsch gemacht. Jetzt sagt der Teufel eiskalt, ihr und sterben, ach Quatsch. Und er setzt gleich einen drauf. Eva, weißt du was? Gott hat ein Problem mit euch. Ihr seid für Gott ganz schön gefährlich. Denn wenn ihr jetzt von der Frucht esst, von diesem Baum, dann werdet ihr so sein wie er. Ja, ihr könnt dann Gut und Böse unterscheiden. Und genau das will Gott nicht, dass ihr das könnt. Und deswegen hat er euch das verboten. Das ist die Lieblingstaktik des Teufels. Ja, schon mit dem sollte Gott gesagt haben und jetzt wieder mit dem aber Gott weiß, versucht er den Menschen einzureden, Gott meint es nicht gut mit dir. Er gibt uns seine Gebote nur, um uns einzuengen. Gott will uns in Wirklichkeit etwas vorenthalten. Und als er Eva dann davon überzeugt hatte, holte er aus zum letzten Schlag. Gott meint es nicht gut mit euch, aber wenn ihr diesem Gott ungehorsam seid, dann werdet ihr glücklich. Dann werdet ihr wahre Erfüllung finden. Kennt ihr diese Gedanken? Wenn Gott das und das nicht will, dann will er das nur nicht, weil er nicht möchte, dass ich jetzt mal so richtig Spaß habe. Also so eng kann man das doch eigentlich nicht sehen. Ja, Gott sieht es bestimmt auch nicht so eng. Ja, und ob Gott das wirklich so in der Bibel jetzt meint, ja, ist ja auch umstritten. Gibt es ja auch die Leute, die sehen das anders. Kennt ihr solche Gedanken, die an euch nagen, gerade dann, wenn euch die Sünde viel erstrebenswerter erscheint als der Gehorsam Gott gegenüber? Aber es sind nicht in erster Linie die Gedanken, die an uns nagen, sondern es ist der Teufel, der dahinter steht. Der Teufel, der zwar nicht mehr als Schlange heute zu uns kommt, aber der eben immer noch derselbe ist. Und die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen, ist es, dem Teufel Widerstand zu leisten. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und wie man dem Teufel widersteht, das erklärt uns Paulus in Epheser Kapitel 6 bei der sogenannten Waffenrüstung Gottes. Da sagt er in Epheser 6, Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Kunstgriffe. Der Teufel steht nicht einfach so da, sondern er kommt von hinten. Wie das genau läuft mit der Waffenrüstung, würde jetzt zu weit führen, aber ihr könnt euch gerne nochmal die Predigten zu Epheser 6, Versen 10 bis 20, also zur Waffenrüstung Gottes, anhören. Wir haben uns jetzt mit der Strategie des Teufels beschäftigt. Aber was passierte eigentlich bei Eva? Sie stand ja nicht einfach daneben, wurde vom Teufel überredet und dann war es plötzlich einfach passiert und niemand wusste, wie. Sondern auch Eva ging aktiv auf das ein, was der Teufel sagte. Oder anders formuliert, in Eva traf der Teufel mit seiner Taktik auf fruchtbaren Boden. Das bringt mich zum zweiten Punkt, wie wir uns auf die Sünde einlassen. Bevor wir jetzt mit dem Finger auf Eva zeigen, sollten wir bei Adam anfangen. Ja, Gott hatte ja Adam nach der Schöpfung in diesen Garten gestellt. Kapitel 2. Und der Garten war der Ort, wo alles perfekt war. Dort lebte ein sündloser Adam. Er hatte Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott. Er herrschte über die Schöpfung mit dem Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und als Krönung, das haben wir beim letzten Mal gesehen, bekam er Eva als passende Hilfe. Aber was bedeutet es eigentlich, dass Adam den Garten bewahren sollte? Ja, bebauen macht ja Sinn in so einem Garten. Aber was bedeutet bewahren? Eine Sache wird ziemlich deutlich. Der Garten war eben nicht überall auf der Welt. Ja, und deswegen sollte Adam den Garten auch bebauen. Nicht nur, damit der Garten selbst schön ist, sondern auch, damit der Garten sich langsam über die ganze restliche Welt ausbreitet. Ja, Adam war nicht nur zuständig dafür, den Garten so zu erhalten, wie er ist, sondern diesen Garten eben langsam auszubreiten. Und Teil dieser Aufgabe war es eben auch, den Garten zu bewahren. Und zwar auch den Garten zu bewahren vor dem Bösen von außen. Wie das genau aussehen sollte, das wissen wir nicht genau. Aber was wir wissen ist, Adam hat diesen Auftrag und trotzdem ist plötzlich der Teufel mitten im Garten. Wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber es liegt nahe, dass der Erste, der hier versagt hat, Adam war, als er den Garten eben nicht ordentlich bewahrte, noch bevor er und seine Frau von der Frucht aßen. Und jetzt ist die Schlange da und sie startet ihren Angriff auf Eva. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Ja, und wie wir gesehen haben, das war völliger Blödsinn. Und Eva weiß das auch. Ja, Vers 2, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Könnte man sagen, gut, Eva, ja, gut gekontert. Der Teufel sagt irgend so einen Unsinn und sie sagt ihm die Wahrheit ins Gesicht. Aber Moment. Die Schlange verdreht Gottes Wort zwar vollständig, aber auch Eva sagt nicht genau das, was Gott geboten hatte. Sie lässt sogar weg, dass Gott sogar gesagt hatte, ihr dürft davon nach Belieben essen. Ja, in Kapitel 2, Vers 16, so viel ihr wollt, dürft ihr essen. Ich bin euer guter Gott, es gibt einen Baum, davon dürft ihr nicht essen, aber alle anderen dürft ihr essen, so viel ihr wollt. Das lässt sie weg und sie fügt etwas hinzu stattdessen. Sie sagt, man darf die Frucht noch nicht einmal berühren. Aber das hatte Gott überhaupt nicht gesagt. Nun kann man Eva zugute halten, dass es sie damals noch gar nicht gab, als Gott das Gebot gegeben hatte. Ja, Gott hatte das Gebot Adam gegeben und dann hatte er erst Eva erschaffen. Adam musste ihr also davon erzählen und das hat er auch offensichtlich gemacht. Ja, denn sie kannte ja das grundlegende Gebot, also dass irgendwas mit diesem Baum mit Vorsicht zu genießen ist, das wusste sie. Aber irgendwo ist irgendwas falsch gelaufen. Entweder Adam hat ihr das Gebot nicht so richtig gut weitergesagt oder sie hatte nicht richtig zugehört. Wie dem auch sei, wir sehen hier, der Sündenfall begann schon vor der Schlange. Adam und Eva waren irgendwie nicht so richtig wachsam. Langsam hatte sich in ihrem Leben Trägheit eingeschlichen. Sie haben es vermutlich gar nicht gemerkt, aber jetzt rächt es sich. Und der Teufel sieht vermutlich genau deswegen seine Chance gekommen. Weil er merkt, ja, so ganz sicher ist sich Eva ja auch nicht, was Gott so wirklich gesagt hat. Und deswegen wird er jetzt auch mutiger und deutlicher. Ja, ihr werdet nicht sterben und außerdem, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott, Verse 4 und 5. Ja, und das ist die Wurzelsünde hinter allen anderen Sünden. Nämlich diese Tatsache, dieser tiefe Wunsch in unserem Herzen, dass wir so sein wollen wie Gott. Es ist dieser Wunsch, selbst nicht nur zu wissen, was gut und böse ist, sondern selbst darüber zu bestimmen, was gut und böse ist. Niemand hat mir zu sagen, was ich zu tun habe. Niemand hat mir eine Richtung vorzugeben, schon gar kein Gott. Der Teufel hatte Eva überhaupt erst auf die Frucht aufmerksam gemacht. Er hatte dann Zweifel an Gott gesät, er hatte Gottes Wort verdreht. Der Boden war jetzt bereitet. Und der Rest passierte in Evas Herzen. Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Ja, die Frucht sieht wirklich gut aus. Also wenn ich mir die so genau angucke, und sie schmeckt bestimmt auch noch besser als alle anderen Früchte. Und dann macht sie auch noch weise. Was spricht eigentlich wirklich dagegen? Ja, es war Sekunden her, da hatte sie dem Teufel noch mutig erklärt, dass sie sterben muss, wenn sie diese Frucht auch nur berührt. Aber jetzt war das alles vergessen. Was hier passiert ist, Eva geht den Verheißungen dieser Welt auf den Leim. Ja, so macht der Teufel das ständig, auch bei uns. Er stellt uns Dinge dieser Welt vor Augen, Dinge, die entweder an sich falsch sind oder Dinge, die nicht unbedingt falsch sind, aber die uns von Gott wegziehen können. Und dann verspricht er uns, dass diese Sache uns glücklich macht, dass diese Sache uns erfüllt, dass diese Sache uns das gibt, wonach wir uns sehnen. Und diese Sache tut das auch noch sofort. Und sie macht uns glücklicher, als Gott uns jemals machen könnte, denn Gott meint es ja im Grunde gar nicht gut mit uns. Aber Gott meint es gut mit uns. Ja, gerade für dieses Lebensglück, nach dem sich Adam und Eva so sehnten, hat Gott doch einen Baum in den Garten gestellt, nämlich den Baum des Lebens. Und der Teufel erzählt ihnen, der wahre Baum des Lebens, das ist dieser andere Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und die beiden fallen darauf herein. Übrigens, wo Adam jetzt plötzlich herkommt, wird nicht klar. Er ist auf jeden Fall auch von der Frucht. Wissen nicht, ob Eva ihn herbeigerufen hat, ob er vielleicht die ganze Zeit sowieso schon daneben stand. Wie das alles war, wissen wir nicht genau. Am Ende steht aber fest nach Vers 6, sowohl Adam als auch Eva aßen von der verbotenen Frucht. Und anstatt dem Teufel zu widerstehen, anstatt ihm klein ins Gesicht zu sagen, nein, Gott hat gesagt, wir stehen auf Gottes Seite, war die Katastrophe jetzt perfekt. Und die Frage ist ja immer noch, wie konnte es so weit kommen? Und ich denke, eine Sache ist deutlich geworden. Es ist nicht der eine große Schritt, den wir hin zur Sünde machen, so von 0 auf 100 in 0,3 Sekunden. Sondern es sind viele kleine Schritte. Ja, das geht noch. Das kann ich noch machen, das geht. Ja, ein paar kleine Dinge, auf die Adam und Eva nicht geachtet haben. Nicht wirklich gut hingehört haben, was das Wort Gottes wirklich sagt. Dann irgendwann die Verheißungen Gottes, die sie eigentlich kannten, völlig aus dem Blickfeld verloren und nur noch auf das gehört, worauf man Lust hat. Heute würde man sagen, auf das gehört, worauf man so richtig Bock hat. Und was zählt, ist dann irgendwann nicht mehr Gott. Denn mit jedem kleinen Schritt hin zur Sünde entfernt man sich langsam von Gott. Und irgendwann glaube ich dann tatsächlich, dass diese Sache mir mehr Erfüllung, mir mehr Glück und Freude geben kann als Gott. Und genau das ist dann auch Sünde in ihrem Kern. Ich bestimme, was besser für mich ist, als das, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich stelle mich an die Stelle Gottes und weiß besser, was für mich gut ist, als es Gott weiß. Die Folgen der Sünde sind dramatisch. Wir haben das schon gesehen ganz am Anfang. Wir sehen das jeden Tag heute und wir kämpfen damit, jeder Einzelne von uns, mit Krankheiten, mit Leiden in jeder Form, mit Streit im Kleinen, Streit im Großen, also Krieg, böse Worte, böse Gedanken, Hass, Neid. All das hat seine Ursache in der Sünde. Denn Sünde macht alles kaputt. Und das bringt mich zum dritten und letzten Punkt, wie unsere Sünde alles kaputt macht. In den bisherigen zwei Kapiteln haben wir sehr viel über Gott erfahren. Aber ich denke, dass zwei Dinge über Gott besonders entscheidend waren, besonders von der Bibel betont werden. Das erste ist, Gott ist der Schöpfer. Er spricht diese Welt in die Existenz aus dem Nichts. Und das zweite Zentrale, was wir über Gott in den ersten beiden Kapiteln lesen, ist, Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er ist ja in sich selbst ein dreieiniger Gott. Das heißt, er lebt diese perfekte Beziehung in sich selbst. Und er stellt seine Schöpfung in Beziehung zueinander. Mann und Frau als Ehepaar, den Menschen als Herrscher über die Schöpfung und den Menschen als Bundesfreund von sich selbst. Ja, wir haben vier Beziehungen, die Gott hier schafft. In Gott selbst, Gott mit den Menschen, Mann und Frau in der Ehe, und der Mensch als Herrscher über die Schöpfung. Überall gibt es diese Beziehungen und es sind perfekte, vollkommene Beziehungen. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist so perfekt, dass wir am Ende von Kapitel 2 lesen, dass die beiden nackt waren und sich nicht voreinander schämten. Der Gott der Beziehungen hat die gesamte Schöpfung in perfekte Beziehungen zueinander gestellt. Und die Sünde zerstört alle diese Beziehungen. Alle Beziehungen zerstört die Sünde, außer natürlich die perfekte Beziehung innerhalb Gottes. Die erste Beziehung, die kaputt geht, ist die zwischen Mann und Frau. Plötzlich war es ein Problem, nackt zu sein. Das ist das Erste, was nach dem Sündenfall passiert, Kapitel 3, Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Ja, ironischerweise hatten sowohl Gott als auch der Teufel Recht behalten. Es war tatsächlich der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und tatsächlich machte der Baum sogar auf eine gewisse Weise, wie der Teufel es versprochen hatte. Aber nicht so in der Form, wie Adam und Eva sich das vielleicht erträumt hatten und wie der Teufel es ihnen eigentlich suggeriert hatte. Jetzt waren sie so weise, dass sie erkannten, dass sie nackt waren. Und gemeint ist nicht, dass sie das vorher nicht wussten, aber jetzt war es plötzlich für sie ein Problem. Und die Frage ist, warum? Mit der Sünde kam die Scham in diese Welt. Scham ist an sich keine Sünde, aber sie ist eine Folge der Sünde. Denn sie bringt zum Ausdruck, dass etwas nicht stimmt. Ja, wir schämen uns dann, wenn uns peinlich ist, dass andere Menschen entweder unsere sündhaften oder unsere verletzlichen Stellen sehen oder kennen. Das haben Adam und Eva plötzlich begriffen. Mit mir stimmt was nicht. Und das trennt mich irgendwie von meinem Ehepartner. Und sie binden sich deswegen Feigenblätter um. Plötzlich ist ihnen ihre Nacktheit voreinander peinlich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ihre Beziehung nicht mehr das war, was sie einmal war. Eigentlich sollten sie die Natur beherrschen. Jetzt nehmen sie die Natur, um ihre eigene Unsicherheit und Scham voreinander zu verstecken. Aber was noch viel schlimmer ist, auch die Beziehung zu Gott ist zerstört. Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ja, anscheinend war es so, dass Gott jeden Abend mit Adam und Eva im Garten spazieren ging. Ja, der Garten war ja mehr als nur das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer von Adam und Eva. Es war ja auch der Ort, wo Gott und die Menschen ihre Beziehung lebten. Ja, Gottesdienst damals sah wohl so aus, dass Adam und Eva mit Gott im Garten spazieren gingen. Und auch an diesem Tag kommt Gott vorbei. Aber Adam und Eva sind nicht da. Sie verstecken sich hinter den Bäumen. Und vermutlich ist es ihnen durch Mark und Bein gegangen, als Gott gerufen hat, Vers 9, Adam, wo bist du? Natürlich wusste Gott, wo Adam ist. Natürlich wusste er auch, was passiert war. Er kannte ganz genau den lächerlichen Versuch von Adam und Eva, sich vor ihm zu verstecken. Aber die Beziehung ist kaputt. Und das wird durch dieses Verstecken deutlich. Und doch kommt durch diese Frage, Adam, wo bist du, zum ersten Mal in der Bibel etwas vor, was den gesamten Rest der Bibel prägen wird. Nämlich Gnade. Und Gnade nicht nur in dem Sinn, dass Gott den Menschen Gutes schenkt. Das hatte er im Garten Eden in Hülle und Fülle getan. Sondern Gnade in dem Sinn, dass Gott den Menschen Gutes tut, obwohl die Menschen es nicht verdient haben. Dass Gott den Menschen Gutes tut, obwohl sie sogar das genaue Gegenteil verdient haben von dem, was sie bekommen. Gott hatte den Menschen gesagt, dass sie ganz sicher sterben müssen, wenn sie von dem Baum essen. Und tatsächlich, er steht zu seinem Wort, das werden wir in der nächsten Predigt dann sehen. Aber er ist auch gnädig. Er tötet sie nicht direkt, er ruft sie. Obwohl die Beziehung kaputt ist, redet er mit ihnen. Und wir sehen hier, Gott möchte, dass diese Beziehung doch noch weiter besteht, obwohl sie erstmal kaputt ist. Und Adam antwortet auf die Frage Gottes, Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Ja, und hier sehen wir, dass es jetzt auch bei den Menschen angekommen ist. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist zerstört. Nicht nur Adam und Eva verstecken sich voreinander, sondern Adam und Eva verstecken sich auch noch vor Gott. Und genau in diese Wunde legt Gott seinen Finger, Vers 11, Adam, wer hat dir eigentlich gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und auch hier weiß Gott natürlich die Antwort. Adam war jetzt weise auf eine Art, wie es nie hätte sein wollen. Ja, er kannte jetzt nicht nur gut, sondern auch böse. Aber er kannte eben gut und böse nicht nur im Kopf, dass er einfach sagen konnte, boah, das ist gut und das ist böse, sondern er kannte es aus Erfahrung. Oder noch schlimmer gesagt, er kannte jetzt das Böse, weil es ihn von hinten gepackt hatte und in einer Umklammerung hielt, aus der er nicht mehr rauskam. Gott weiß das alles. Und deswegen stellt er diese eine entscheidende Frage. Adam, hast du von dem Baum gegessen? Ich meine von dem Baum. Und aus dieser Frage entsteht ein Gespräch zwischen Adam, Eva und Gott. Das so typisch für den sündigen Menschen ist, dass es auch heute noch von Menschen so oder so ähnlich tausendfach, vielleicht millionenfach überall auf der Welt geführt wird. Vers 12. Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Ja, wenn man das so liest, könnte man denken, Adam ist genial. Ja, als Ehemann hatte er die Verantwortung und deswegen spricht Gott ihn jetzt auch als Ersten an. Hast du von dem Baum gegessen? Und Adam schafft es in einem Satz, gleichzeitig Eva zu beschuldigen, Gott zu beschuldigen und sich selbst zu entschuldigen. Das mit der Frucht war die Frau. Und übrigens Gott, wer hat mir jetzt nochmal die Frau gegeben? Es war noch nicht lange her, da hat Adam gesagt, Hammer! Und jetzt, Gott, die hast du mir doch gegeben. Und in diesem Satz werden zwei Dinge deutlich. Zum einen haben wir schon beim Versteckspiel im Garten gesehen, die Beziehungen sind kaputt. Und das wird hier nochmal deutlich. Durch diese Ausrede zeigt sich, Adam, Eva und Gott, das passt einfach nicht mehr. Eva war es und im Grunde, Gott, bist du schuld. Wisst ihr, Sünde ist nicht einfach nur, dass wir was falsch machen. Sünde führt zu Scham, das haben wir schon gesehen. Aber Sünde führt noch zu etwas anderem, nämlich zu Selbstrechtfertigung. Wir Menschen sündigen nicht einfach nur, wir leugnen auch unsere Sünde. Und wenn wir das tun, dann reißen wir uns im übertragenen Sinne irgendwelchen Feigenblätter von Bäumen und hängen sie vor uns. Wir verstecken uns, wir lügen uns gegenseitig ins Gesicht oder wir schieben die Schuld einfach auf andere. Und das ist oft der einfachste Weg. Ja, das sind Dinge in meinem Leben, die nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und natürlich muss es nicht in jedem einzelnen Fall an mir selbst liegen. Aber auch das ist deutlich, wir dürfen uns da gar nichts vormachen. Es liegt öfter an uns, als wir uns das eingestehen wollen. Vielleicht fällt es uns, unsere Versäumnisse, unsere Schwächen auf andere abzuwälzen und die dafür verantwortlich zu machen. Und die krasseste Form ist dann, Gott noch dafür verantwortlich zu machen. Gott, wenn du mich nicht in diese Situation geführt hättest. Gott, wenn du mich anders geschaffen hättest. Gott, wenn ich nur andere Stärken hätte, dann würde das ja nicht passieren. Und Eva steht ihrem Mann übrigens in nichts nach. Ja, Adam hatte ja jetzt schon ordentlich ausgepackt und alle beschuldigt, die da noch waren. Aber es gibt noch eine Person, die noch nicht beschuldigt wurde, nämlich die Schlange, Vers 13. Eva sagt, die Schlange hat mich verführt und darum habe ich gegessen. Und natürlich hat Eva damit einen Punkt. Aber wichtig ist, gesündigt haben Adam und Eva. Sie sind verantwortlich für ihr Handeln, auch wenn der Teufel sie zur Sünde verführt hat. Ja, wir sollen dem Teufel widerstehen, weil der Teufel uns verführt. Aber in der gesamten Bibel wird eine Sache deutlich, wir können niemals irgendjemand anders, vor allem schon gar nicht den Teufel dafür verantwortlich machen, wenn wir sündigen, denn wir sind selbst dafür verantwortlich. Und so beginnt eine Spirale des Teufelskreises im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist Sünde, die Beziehungen zerstört und diese zerstörten Beziehungen ziehen weitere Sünde nach sich. Das war bei Adam und Eva so und es hat sich bis heute nicht geändert. Wir sehen diese zerstörten Beziehungen, wir sehen diese gegenseitigen Anschuldigungen. Aber der Sündenfall hatte ja noch ganz andere handfeste Konsequenzen. Und darum soll es in der nächsten Predigt gehen. Gott spricht darüber ab Vers 14. Aber jetzt wollen wir uns nochmal an die eigene Nase fassen. Denn wir haben immer wieder Folgendes gesehen. So war es damals bei Adam und Eva, als sie zur Sünde verführt wurden vor tausenden von Jahren. Und genauso geht es uns heute oft auch. Wir leben viel später, aber in derselben Welt, mit derselben Sünde. Und wir haben gesehen, Adam und Eva sind in Bezug auf die Sünde sehr oft wie wir. Aber das ist nicht alles. Adam und Eva sind nämlich auch an unserer Stelle. Sie sind nicht nur wie wir, sie sind auch an unserer Stelle. Und was bedeutet das? Es ist nicht einfach so, dass Adam und Eva so und so verführt wurden und gesündigt haben und wir dann irgendwann feststellen, ja, heute ist es bei uns ja genauso.
Sondern es ist so, dass Adam und Eva uns durch diese Sünde damals mit hineingerissen haben in das ganze Elend. Adam und Eva waren nicht einfach die ersten Menschen, so Nummer 1 und 2 und heute gibt es halt, was weiß ich, 10 Milliarden und so weiter, sondern sie waren mit Gott in dieser speziellen Bundesbeziehung. Und als Bundespartner Gottes standen sie stellvertretend für alle anderen Menschen, für alle ihre Nachkommen. Ihr Gehorsam hätte Segen für alle ihre Nachkommen zur Folge gehabt. Ihr Ungehorsam hatte schlimme Folgen, und zwar ebenfalls für alle ihre Nachkommen, also für jeden einzelnen Menschen, für dich und für mich. Und das ist es, was wir heute in der Lesung gehört haben. Paulus erklärt es in Römer 5, Abvers 12. Er sagt, durch die Sünde des einen Adam ist die Sünde über alle Menschen in die Welt gekommen und damit auch der Tod. Das bedeutet zwar nicht, dass wir nur deswegen vor Gott schuldig sind, weil Adam gesündigt hat. Wir verurteilen uns vor allem selbst durch unsere eigene Sünde. Aber auf der anderen Seite bedeutet es, dass wir eben nicht neutral in diese Welt kommen, so unschuldig, und dann begehen wir erst irgendwann die erste Sünde und dann sind wir halt Sünder. Sondern durch diese Einheit mit Adam sind wir schon Sünder, seit es uns gibt, seit wir im Bauch unserer Mutter entstanden sind. Und das macht dieses Ereignis im Garten erst richtig schlimm. Aber es ist auch nicht das Ende der Geschichte. In der nächsten Predigt, wie gesagt, werden wir uns mit den nächsten Versen beschäftigen. Und Gott erklärt dort, welche Folgen die Sünde konkret für Adam und Eva hat. Aber er wird dort auch ankündigen, dass das schlimmste Ereignis der Weltgeschichte, von dem wir heute gehört haben, nicht das letzte Ereignis der Weltgeschichte ist. Irgendwann wird jemand kommen, der die Sünde wieder wegnehmen wird und die Schlange töten wird. Und auch über diesen jemand schreibt Paulus in Römer Kapitel 5. Und er sagt dort, während der erste Adam im Garten uns alle in die Sünde und den Tod gestürzt hat, hat dieser jemand Sünde und Tod besiegt. Paulus nennt ihn den zweiten Adam. Und es ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Wo der erste Adam dem eigenen Willen nachgegeben hat, da hat der zweite Adam standgehalten, als er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Seitdem es uns gibt, sind wir automatisch mit dem ersten Adam verbunden. Aber wenn wir unter unserer Sünde leiden, wenn wir ihre Folgen spüren und wenn wir merken, wir kommen damit nicht klar, sie trennt uns vor Gott, da dürfen wir zum zweiten Adam kommen. Da dürfen wir unsere Sünde bei ihm abgeben. Dann dürfen wir Befreiung von unserer Sünde erfahren. Und dann wird dieser zweite Adam uns das Leben wiedergeben, das wir damals im Garten durch den ersten Adam verloren haben. Amen.